Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entspannter Jobwandel mit 50+. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Führungskräfte über 50, die sich in einer Phase der beruflichen Neuorientierung befinden oder diese nach einer Kündigung bewältigen müssen. Heute freue ich mich besonders, dass Herr Dr. Roland Prozinski wieder dabei ist. Gemeinsam widmen wir uns ja unserer Spezialreihe Jobverlust und Krankheit, Mentoren unseres Lebens, wie wir durch Einschnitte unsere Prioritäten neu ordnen müssen, sehr wahrscheinlich. Das ist ein sehr sensibles, aber essentielles Thema. Die innere Ablehnung und die Scham, die oft mit einer Überforderung nach einer Kündigung oder sogar einem Burnout einhergehen, Themen, die ja nicht angesprochen werden, jedenfalls meistens. Unser Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, warum Akzeptanz der erste Schritt zur Heilung ist und konkrete Schritte aufzeigen natürlich, wie Sie diese Hürde überwinden können. Ja, ein herzliches Willkommen an Sie, lieber Herr Dr. Prozinski. Schön, dass wir in die nächste Runde starten.
Ja, vielen Dank, Frau Frahn. Es ist mir eine große Freude, erneut mit Ihnen über dieses wichtige Thema zu sprechen. Scham und innere Ablehnung sind Haltungen, die ich in meiner Arbeit als Mediziner und Psychotherapeut oft erlebe. Und daher freue ich mich darauf, unsere Erfahrung heute zu teilen.
Ja, es geht mir ja genauso. Also nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Und ich höre in meiner Arbeit mit meinen KundInnen auch oft, dass der erste Schritt, sich einzugestehen, dass man überfordert ist, unglaublich schwer fällt. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
Ja, oft empfinden Menschen Überforderung als Schwäche, beziehungsweise das eigene Eingeständnis. Sie denken, sie müssten alles alleine schaffen und fühlen sich von gesellschaftlichen Erwartungen unter Druck gesetzt. Besonders Führungskräfte haben das Gefühl, immer stark sein zu müssen. Das ist also eine Frage auch des Ansehens und der, das hatten Sie schon angesprochen, der damit verbundenen Scham. Mhm. Ein weiterer Aspekt ist die Überlegung, in dem Augenblick, wo ich merke, ich bin überfordert und muss mir Hilfe dazu holen, darum bitten, habe ich natürlich auch ein Stück weit Kontrollverlust. Und gerade Führungspersonen haben immer ein sehr großes Kontrollbedürfnis. Und da muss eben leider viel passieren, bevor sie bereit sind, Kontrolle abzugeben bzw. Hilfe zu suchen. Ein weiterer Aspekt ist die Scham. Viele Menschen schämen sich vor ihrer Familie, ihren Kollegen oder sogar vor sich selbst, wenn sie nicht mehr funktionieren können. Ich erlebe das immer wieder, wenn Patienten berichten, dass sie zu uns in die stationäre Behandlung kommen mit einer schweren Depression und sagen, ich kann darüber zu Hause gar nicht sprechen. Das hat keine Akzeptanz.
Ja, ich kenne das auch. Also das ist so, ich selber habe ja auch eine schwere Erschöpfungsdepression hinter mir. Ich hatte das große Glück, dass meine Familie absolut hinter mir gestanden hat und alle anderen vor mir abgestirbt hat und klare Anweisungen gegeben hat, wie man sich mir gegenüber zu verhalten hat. Aber das erleben eben die wenigsten, weil alle anderen da natürlich auch oft mit überfordert sind, was irgendwie verständlich ist. Aber derjenige, der gesund ist, wäre schon gut, wenn der sich damit oder die sich damit beschäftigt und dann mal überlegt, was man tun kann. Also auch meine KundInnen haben oft Schwierigkeiten, diese Gefühle anzusprechen. Ja, aus Angst vor Verurteilung oder Stigmatisierung. Und das ist ja auch gar nicht so von der Hand zu fischen. Das passiert ja schon immer wieder, weil die andere Seite oft überfordert ist, weil sie es selber nicht kennt und dann auch ganz einfach von sich weit wegschieben will.
Ja.
Was denken Sie denn, welche gesellschaftlichen oder beruflichen Normen diese Ablehnung noch verstärken?
Naja, Sie haben es ja schon in der Anmoderation genannt. Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich auch so bezeichnet. Wir haben zwar das Soziale davor gesetzt, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, aber das ist unterm Strich immer eine Leistungsgesellschaft. Mhm. Und das passiert in allen Lebenslagen, selbst in der Freizeit, wenn es um Sport geht. Es ist immer die Frage, wer gewinnt, wer hat wie viel Treffer gemacht, wer war wie viel Zehntelsekunden schneller über die Ziellinie. Also selbst wenn wir in Bereiche gehen, von denen wir denken, sie seien leistungsfrei, stimmt es meist nicht. Also selbst wenn sie irgendwo in einer Rezension die Performance einer Künstlerin vom vorigen Abend lesen, merken sie, auch da wird bewertet. Dieses Gefühl, eine gewisse Performance bringen zu müssen, das kommt nicht von ungefähr. Das haben wir von klein auf an gelernt.
Absolut. Und wie Sie es ja auch sagen, also bei Männern ist es wirklich oft ausgeprägter. Also sie neigen eher dazu, Probleme zu verdrängen. Und Frauen suchen sich oft, also auch natürlich nicht jede, eher Hilfe. Und dennoch ist das Thema Scham dabei immer vorhanden und schwingt ganz klar mit. Also ich sehe das auch in meinen Kontakten, in meinen Beziehungen zu meinen Kundinnen, die oftmals mit mir darüber sprechen können, weil sie natürlich wissen, ich habe eine eigene Historie. Also ich verstehe das, was sie momentan fühlen und durchspielen. Also das ist ja sowas ganz Simples, dass man manche Dinge nicht tun kann, die eigentlich ganz selbstverständlich sind, wie pünktlich zu einem Termin zu kommen oder ein klaren Arbeitstag oder überhaupt Tag einzuhalten. Das sind Dinge, die kann man sich als gesunder Mensch nicht vorstellen. Man sich denkt, wieso? Ist doch klar. Ich stelle mir die Uhr oder irgendwie was anderes. Ich habe einen Takt und dann mache ich das. Nee, das geht nicht mehr. Und das passiert mir dann leider nun auch in meinen Kundenkontakten. Und ich kann das aber verstehen. Und ich kann natürlich aus meiner eigenen Historie heraus überhaupt nicht, als Psychotherapeutin absolut nicht, aber schon mal ein bisschen, also erstmal Verständnis dafür aufbringen und natürlich ein paar ja, Methoden, die ich ja selber gelernt habe, um sich da zu helfen. Aber wenn es in die richtige Krankheit geht, dann sind Sie natürlich wieder dabei. Und dann lassen Sie uns doch auch wieder über die praktischen Schritte sprechen, denn das ist ja das, was wir auch gerne mitgeben wollen. Also was können Menschen denn tun aus ihrer Sicht, um diese Scham, das ist ja mit eines der stärksten Gefühle, das wir haben, zu überwinden und auch Unterstützung anzunehmen?
Naja, wir haben es gleich am Anfang ja schon gesagt, Akzeptanz, das ist das, was geboten ist. Also sich tatsächlich, Entschuldigung, mit dem auseinanderzusetzen, was ist das, was vor einem ist oder in einem ist und nicht das, was man sich gerne wünschte. Und da muss man doch nochmal besonders auf die Männer eingehen, weil die sich ganz, ganz offensichtlich sehr viel schwerer tun. Sich das einzugestehen, dass sie nicht mehr der Alte sind, dass viele Dinge nicht mehr so leicht von der Hand gehen. Und das macht sehr viel mit dem Selbstwertgefühl, das löst Zweifel aus. Und insofern ist da tatsächlich ein großer Unterschied zwischen Mann und Frau. Und die Frage ist, wie komme ich aus dieser Misere, aus diesem Loch, wie die Patienten es selbst oft beschreiben, heraus. Erstens, sich selbst das einzugestehen, Akzeptanz. Und daraus folgt, wenn ich es akzeptiere, ich habe ein Problem, ich kann es benennen, oder Dritte können es benennen als Experten, dann brauche ich eine Änderung meines Glaubenssatzes. Ich bin nur wertvoll, wenn ich leistungsfähig bin. Und das stimmt eben nicht. Ich bin auch wertvoll, erstmal für mich selbst, aber auch für meine Nächsten um mich herum, wenn ich krank bin und gerade in einer Lebens- oder Leidenskrise stecke, dann bin ich nicht weniger wertvoll. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das muss am Anfang stehen. Ich bin auch mit meiner Krankheit lebenswert.
Ja, wobei das ja einfacher gesagt ist als getan, ne?
Das ist
Das
so.
kann man sagen. Und also ich würde sagen, eben um ja, sich das ein bisschen zu erleichtern, ist es einmal, dass man sich tatsächlich, wenn es eben sehr stark ist, therapeutische Unterstützung sucht. Und das, wenn es also noch nicht in ein Krankheitsbild geht, dann auf jeden Fall einen Gesprächspartner, der sich darauf einlässt, also zuhören kann und auch nicht verurteilt, sondern mit mir gemeinsam dann versucht, nach Lösungen zu suchen. Also das ist etwas, was ich finde und das, was Sie ja sicherlich in der Therapie auch erleben. Also Gruppentherapie ist ja auch etwas, wo man einfach merkt, da sind andere Menschen, die haben relativ ähnliche Gefühle und Empfindungen zu dem Thema und dadurch wird meine Empfindung auch relativer und kann ein wenig an Dominanz und an Schwere nachlassen, also nicht mehr so schwer sein. Also ne?
Wir sprechen in der Psychotherapie in dem Sinne von der Universalität des Leidens. Also jeder hat ein Paket in unterschiedlicher Größe, aber das erstaunt viele Patienten, dass sie dann sehen, oh, bin ja gar nicht alleine. Da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die haben ähnliche oder teilweise sogar schwerwiegendere Probleme. Mhm. Und das ist völlig richtig, was Sie sagen. Das ist ein Stück weit auch entlastend.
Mhm.
Ja. Nochmal ganz kurz zu den Männern, da fiel mir ja gerade nochmal ein, dass wir insgesamt gesellschaftlich natürlich schon auch eine gewisse Bahnung zu dieser Geschlechterdifferenzierung haben. So ungerechtfertigt sie auch immer sein mag, das fängt eigentlich schon im, ich sag mal, Kindergartenalter an.
Mhm.
Jungs weinen nicht.
Ja, genau.
Recht nicht. Oder umgekehrt, wenn geweint wird, du bist eine Heulsuse, sagen Kinder ja sogar untereinander.
Mhm.
Und insofern ist das leider eine ganz früh einsetzende Prägung, dass man also bestimmte Dinge einfach schluckt und so tut, als wäre nichts. Und von daher haben Sie recht, es ist leicht ausgesprochen, Akzeptanz, sich selbst einzugestehen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Aber das ist ein harter Schritt.
Genau. Und wenn man den schafft, meistens eigentlich nur mit Begleitung, wie auch immer diese Begleitung dann aussieht, dann kann man wirklich auch wieder gesund werden oder eben auch die nächsten Schritte tun. Denn eins wollten wir ja auch noch mit dazufügen, wenn man etwas tun möchte, ist natürlich die Empfehlung, sich jetzt nicht irgendein riesengroßes Ziel zu setzen. Klar, ich möchte wieder gesund werden oder wieder einen Job bringen. Logisch. Ja. Aber das ist so nebulös und so unkonkret und da sind so viele Schritte auf dem Weg zu tun, dass man sich eher über diese Schritte klar sein oder klar werden sollte. Und deshalb ist es ja das Thema, das hatten wir, glaube ich, sogar beim letzten Mal schon, kleine Schritte zu gehen, sich wirklich, das können kleinste Schritte sein. Also ich sage ganz ehrlich, als ich aus der Klinik kam, war es für mich ein Riesenaufwand, eine Tasse Milchkaffee zu machen. Das kann ich mal unter uns erzählen. Da habe ich 1,5 Stunden für gebraucht und war dann ganz stolz, dass ich das geschafft habe. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja krass. Das kann man so nicht nachvollziehen. Ja. Deshalb wirklich kleine Schritte und dann auch durchatmen und so sagen, ja, ich habe es geschafft. Natürlich soll man sich dafür belohnen und so, aber das schafft man meistens gar nicht, sondern aber einfach sich schon mal bewusst zu werden, okay, ich habe das geschafft, das ist eigentlich so normal, aber ich habe ja keine Normalität. Ich muss in diese Normalität erst wieder kommen. Also darf ich das machen, solch einen kleinen Schritt. Die Tagesstruktur einhalten, wenn das noch möglich ist. Also bewusst Kraftquellen suchen, die man persönlich hat, eben wie Spaziergänge, alleine oder wenn man ein Tier hat, natürlich mit dem Hund oder ein Hobby, das man hat oder Gespräche mit Vertrauten suchen, wenn man das schafft. Das können zu Anfang große, große Schritte sein und dafür sich immer wieder belohnen. Gibt es etwas aus Ihrer therapeutischen Sicht, was Sie da noch hinzufügen können, was Ihnen da auch immer wieder begegnet?
Ja, Sie haben das gerade schon sehr schön gesagt, die Tagesstruktur beibehalten oder umgekehrt wieder neu entwickeln und aufbauen. Das ist ein ganz großer Punkt. Und wir empfehlen unseren Patienten, den Tag andersrum aufzubauen. Mhm. Normalerweise nehmen wir uns den Kalender voll von oben, von, ich sag mal, 7 Uhr morgens bis in den Abend rein und meist sind keine richtigen Pausen drin. Und das ist für jemanden, der erschöpft ist, der körperlich und seelisch gerade durch eine große Krise geht, eine völlig falsche Herangehensweise, die zwangsläufig ins Scheitern und in eine Verstärkung der Krankheit und der Symptomatik führt, sondern umgekehrt, man fängt mit der Planung des Tages- und Wochenablaufes mit sogenannten Freupunkten an. Das heißt, Tätigkeiten, über die ich mich bewusst freuen kann, bei denen ich mich entspannen kann. Mhm. Und davon baue ich mir den Tag über so viele wie möglich ein. Meine Tasse Kaffee, die ich morgens in Ruhe genießen möchte. 3 Seiten in einem Buch, das ich gerne bei der Hand habe. Wenn es Sommer ist, sich in den Garten setzen, die Düfte der Blumen genießen und so weiter. Da wird sicher jeder unterschiedliche Ideen haben, aber diese Kraftquellen, wie Sie sie genannt haben, oder auch Freupunkte, die müssen aktiv in den Tagesplan eingebaut werden. Und darum kommt dann mit der Kraft, die noch bleibt, eben alles andere. Mhm.
Ja, das ist auch wunderbar beschrieben, denn das auch hört sich wieder für einen gesunden Menschen sehr merkwürdig an, wie die für die Kraft, die da noch bleibt. Ja, das ist wirklich, das kann ganz wenig Kraft sein. Also ich habe das damals so genannt, ich laufe auf Notstrom. Und dieser Notstrom kann ganz leicht angeklickt werden, sodass selbst der nicht mehr existent ist.
Ja.
Also ich hatte nicht ansatzweise eine Grundlage, auf die ich mich berufen konnte und auf die ich vertrauen konnte, sondern ich musste Tag für Tag neu überlegen, wie geht's mir und was schaffe ich denn heute überhaupt? Ja, und für mich, die ich Leistungsschwimmerin war, die ich immer an Grenzen und über Grenzen gegangen bin, immer total leistungsfähig war, war das schon sehr, sehr krass. Und deshalb kann ich das eben auch verstehen, wenn jemand das sagt, ich schaffe das nicht. Ja, es gibt so Situationen, in denen das tatsächlich so ist.
Und ja, aber fassen wir nochmal zusammen. Also Sie haben ganz wichtige Punkte genannt. Einerseits die Akzeptanz, das ist also ein Teil der Selbstfürsorge auch, dass ich mir eingestehe, mir geht's gerade nicht so gut. Ich sage halb im Scherz, halb im Ernst zu den Patienten, setzen Sie sich doch mal vor einen Spiegel und kommen mal mit Ihrem Körper ins Gespräch und fragen ihn, guter alter Freund, du hast mir jetzt so ein ganzes Leben lang treu gedient, irgendwas ist aber jetzt nicht in Ordnung. Was brauchst du denn von mir?
Mhm. Ja,
dann schreit er mit Sicherheit nicht. Ich brauche jetzt eine Alpenüberquerung.
Ja, genau.
Ja, aber das ist was ganz Wesentliches. In dieser schwierigen Phase wieder ein Gefühl für sein Innenleben zu entwickeln. Auch das ist leicht gesagt, ist ein Prozess, der sicherlich über Wochen voranschreitet. Ein anderer Punkt, der noch wichtig ist, auch wenn der ganz, ganz, ganz frustrierend klingen mag, im Grunde genommen findet fast jede Depression irgendwann ihr Ende. Das ist so wie eine große Welle, die über einen hinweg schäumt und man ist für einen Augenblick völlig von dieser Welle aufgesogen, aber irgendwann fließt das Wasser auch wieder ab. Aber man braucht Geduld.
Ja.
Das ist, was viele Menschen, viele Patienten oft am Anfang geradezu wahnsinnig macht. Die sagen, jetzt bin ich schon 2 Wochen hier und noch immer passiert nichts. Und wenn man dann ganz vorsichtig mal eine Prognose abgibt, wie lange das dauern kann, bis man wieder in eine annähernd ihre Form zurückfindet, dann sind die sehr erschrocken.
Ja.
Aber es hilft wenig, ungeduldig oder noch wütend mit sich zu sein, weil es gibt keine Beschleunigungstaste.
Ja, das ist auch eine total wichtige Aussage. Es gibt wirklich keine Beschleunigungstaste. Also ich kann mich noch dran erinnern, als ich aufgenommen wurde, haben 2 Ärzte unabhängig voneinander so ganz vorsichtig gefragt. Als ich dann gesagt habe, wie lange bin ich denn dann hier? Wie lange dauert das denn? Haben die gesagt, ja, also naja, so mit 2, 3 oder 4 Wochen müssen sie schon rechnen. Wo ich dachte so, hä? Wie jetzt so lange? Naja, gedauert hat es 3 Monate und damit bin ich ja noch relativ schnell durchgegangen. Also es
Wollte
gibt
gerade
andere,
sagen.
die bleiben wesentlich länger darin. Also wir wollen jetzt keine Angst machen und es geht ja auch um die Menschen, die wirklich richtig krank sind. Das sind sie nach einem Jobverlust nicht zwangsläufig, aber es kann passieren. Und sich diese Zeit zu geben, ist wirklich schwierig, aber wichtig.
Ja.
Genau, Sie mussten auch gerade lachen, ne? Genau,
Ja, ja, ja,
das
ja.
wird
Das
Ihnen
ist.
regelmäßig passieren. Ja, genau.
Und das muss man am Anfang wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl machen, um den Patienten nicht noch zusätzlich zu verunsichern und zu verschrecken.
Ja, und die Zeit zeigt es dann ja sowieso. Also wenn man seine 2, 3 Wochen mal hat und merkt, ups, da hat sich jetzt noch nicht so viel getan, da muss ich jetzt vielleicht doch noch mal länger dran. Und die anderen sind ja auch irgendwie so viel länger da. Dann fängt man irgendwann an, das auch für sich anzunehmen. Aber es tut sich eben irgendwann etwas, bei jedem zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, aber es passiert und das ist das, was eben hoffen lässt. Ne? Ja, vielen Dank, Herr Dr. Punzinski, für die wirklich wichtigen und wertvollen Einblicke und Tipps, die Sie gegeben haben, die wir beide gegeben haben. Was halten Sie denn davon, wenn wir diese Folge jetzt beenden?
Ich habe mich ja gerade erst warm geredet, aber
Ja, ich merk's.
das können wir gerne machen. Ich glaube, da steckt noch ganz viel Material für unseren Austausch drin. Und wir haben es ja schon deutlich angesprochen. Es ist ein tabuisiertes Themenfeld. Einerseits das psychisch Kranksein, andererseits die Arbeitslosigkeit, insbesondere wenn das unter, ich sag mal, schwierigen Bedingungen oder schwierigen Vorzeichen stattfindet. Und wenn beides zusammenkommt, Arbeitslosigkeit und psychische Belastung, dann ist es sehr anstrengend für den Betroffenen. Ich freue mich drauf auf unser nächstes Treffen und dann gehen wir weiter in die Tiefe und schauen, was wir im Notfallkoffer für den Menschen alles anbieten können.
Ja, wunderbar. So wird es ja auch sein. Ich denke, wir haben noch viele Folgen und Möglichkeiten vor uns und kleine Häppchen sind, glaube ich, in der Beziehung sogar ganz gut, so dass man sie dann auch wirklich konsumieren kann und etwas damit anfangen kann. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Sie heute wieder einige Impulse mitnehmen konnten. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich Ihnen noch eine Frage mit auf den Weg geben, wie ja schon in der ersten Folge angekündigt. Die Frage lautet: Welche Gewohnheiten oder Aktivitäten haben Ihnen in herausfordernden Zeiten früher geholfen? Und wie könnten Sie diese jetzt wieder für sich nutzen? Ja, denken Sie darüber nach, machen Sie sich Notizen. Sie glauben gar nicht, wie wertvoll das ist, wenn es Ihnen tatsächlich nicht so gut geht. Ja, wir freuen uns, wenn Sie wieder in der nächsten Folge auch dabei sind. Und nochmal, lieber Herr Dr. Ponczynski, ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie dabei sind und unsere Folge so zum Erwachen und Leben bringen.
Schön, vielen Dank, Frau Frahn, für das angenehme Gespräch. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf die nächste Folge und in diesem Sinne.
Ja, super, herzlichen Dank. Und natürlich wieder der kleine Hinweis. Unsere Reihe soll auch von Ihren Fragen und Erlebnissen leben. Schicken Sie uns die bitte gerne auf LinkedIn. Denn in den Shownotes verlinke ich natürlich wieder zu unseren Profilen und in den Nachrichten auf LinkedIn können Sie uns Ihre Meinung, Ihre Fragen gerne schicken. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Führungskräfte Ü50 von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50 plus.